Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, zu Lias Crime Time Germany. Ich freue mich auch, dass so viele Neue dazugekommen sind und an alle Neuen ein herzliches Willkommen von mir. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr zuhören mögt und ich einen Fall neu vorstellen kann. Ja, ich möchte, bevor ich mit der heutigen Folge anfange, darauf hinweisen, dass es um, ja, sozusagen Kindstötung geht. Es ist zwar schon ein Jugendlicher gewesen, aber es geht um Mord, um ganz kranke Fantasien, die, glaube ich, nicht jeder so gut ab kann. Es geht um, ja, mehr oder weniger Sadismus, weil die Tat der beiden Täter hat etwas mit Sadismus zu tun. So wurde das zumindest von dem Gericht und auch von den Psychiatern erklärt, dass die beiden Täter Sadisten waren. Und als ich recherchiert habe, ist es mir schon nicht leicht gefallen, manche Sachen so zu lesen von den Tätern von Murat Yildiz. Deswegen das nur vorab, ihr Lieben. Also entscheidet im eigenen Ermessen, ob ihr den Podcast hören mögt. Wenn ihr damit Probleme habt, dann kommt bei der nächsten Folge wieder rein, wie auch immer. Ja, es soll nämlich heute in dieser Folge um Murat Yildiz gehen. Das ist ein 15-jähriger Schüler gewesen aus der Nähe von Donauwörth, der von zwei Tätern umgebracht wurde. Es hatte mehr oder weniger einen sexuellen Hintergrund. Aber alles Weitere erfährt ihr jetzt gleich im Fall. Und wenn ihr zuhören mögt, dranbleiben wollt, dann ja, würde ich sagen, wir fangen dann jetzt einfach mal mit dem Fall an. Murat Yildiz ist 15 Jahre alt. Seine Mutter, bei der Murat lebt, ahnt nichts davon, dass Murat homosexuell ist. Er fuhr öfters in Internetcafés, um sich dort mit anderen Homosexuellen auszutauschen. Manchmal hat er auch welche getroffen. Unter dem Pseudonym Tenix chattete er im Internet. So auch am 12. Juli 2004. In einem Gay-Chat wird Murat 300 Euro angeboten, wenn er sich mit zwei Männern trifft. Ein bisschen Würgen wäre auch verabredet gewesen. Murat hatte sich wohl öfters mal mit Männern aus dem Internet getroffen, um Spaß zu haben. Aber diesmal sollte leider alles anders kommen. Die Vereinbarung »Ein bisschen Würgen« schließen Matthias B. und Rolf H. mit dem Teenager. Was Murat aber leider nicht ahnen konnte, ist, dass die beiden Männer ganz andere Absichten hatten, weit über dem Vereinbarten hinaus. Es beginnt Ende Juni 2004. Ein Kontakt zwischen Matthias B. aus Deutschland und Rolf H. aus der Schweiz. Sie lernen sich in einem speziellen Forum kennen. Die Polizei wird es später als Sadistenforum erkennen. So schreiben sich hagen93@bluewind.ch und matthias29@gmx.de. Ich zitiere: Eine andere Fantasie von mir ist es, dass ich eine Horde Boys erschieße, mit Fallen erledige oder mit einem Gewehr. Alle Jungs tragen nur Badeslips und sonst nichts. Was sagst du dazu? Matthias B. antwortet: Ja, die Jungs sind etwa 14 bis 16, manche auch jünger. Deine Ideen sind nicht schlecht, aber ich stehe mehr auf Würgen und Strangulieren. Also das sind jetzt, wie gesagt, Chat-Ausschnitte zwischen Matthias B. und Rolf H., die sich anfangs ganz viel übers Internet ausgetauscht haben, bis sie sich dann getroffen haben erstmalig. Matthias B. hat nun in Deutschland nach dem Chat-Kontakt und nachdem sich Matthias B. und Rolf H. schon einmal trafen, ein neues Opfer ausfindig gemacht. Weshalb ich jetzt neues Opfer sage, das, da kommen wir später zu, nur als kleine Randinformation. Und das Opfer diesmal sollte Murat werden. Rolf H. packt in der Schweiz seine Sachen für die Reise nach Deutschland. Er packt ein paar OP-Handschuhe ein, eine Wäscheleine aus Nylon, ein weißes Handtuch, eine Picknickdecke, ein Bajonettmesser aus der Schweizer Armee, weil er war Soldat, das nur anbei, in seinen Land Rover Discovery und macht sich auf den Weg nach Deutschland. In der Zeit, wo Rolf H. nach Deutschland fährt, trifft sich Matthias B. schon einmal mit Murat. Er hatte eine Blind-Date-Anzeige ins Internet gestellt und die beiden fahren in eine Pizzeria am Bahnhof. Also das Blind Date hatte Rolf H. und Matthias B. sozusagen zusammen ins Internet gestellt, damit sich eben jemand drauf meldet, und derjenige war dann Murat. Und später fahren die beiden dann zusammen mit Murat, wie verabredet, zu dem sogenannten Date mit dem Land Rover von Rolf H. Also später ist Rolf H. dann halt dazugekommen, als er in Deutschland war. Und dann sind die drei zusammen mit Murat mit dem Land Rover in einen Wald gefahren. Sie breiten die Picknickdecke dort aus. Beide Täter, Rolf H. sowie auch Matthias B., tragen Handschuhe dabei. Sie ziehen Murat aus, bis auf sein T-Shirt, Slip und Socken aus, streicheln ihn. Matthias B. beginnt darauf, Murat leicht zu würgen, lockert den Griff, aber erst einmal immer wieder. Aber er drückt jedes Mal stärker zu. Murat beginnt irgendwann zu hyperventilieren. Irgendwann lassen sie erstmal ab von Murat, denn ihm sei kalt. Es war schließlich auch schon kurz vor 22 Uhr abends. Darauf setzten sich dann alle auf die Rückbank des Autos, wo es etwas wärmer war. Wieder streicheln sie Murat und er tut dasselbe. Da Murat um 22 Uhr zu Hause sein wollte und es kurz vor 22 Uhr ist, weist er die beiden darauf hin, dass er nun bald zurück müsse. Daraufhin steigen beide Männer aus und Rolf H. sagt zu seinem Komplizen Matthias, er wolle auch nochmal würgen und man müsse die Sache nun zu Ende bringen. Beide sind sich einig. Also es hatte ja jetzt immer nur der Matthias eben den Murat gewürgt und Rolf H. wollte das jetzt eben auch machen und hatte aber eben ja leider noch ganz andere Interessen, weil dieses sie sind sich einig ist dann leider eine ja mehr oder weniger schreckliche Vereinbarung. Murat ist aber zu dem Zeitpunkt noch einverstanden, dass Rolf H. ihn auch nochmal würgen darf, weil so war es ja auch verabredet. Hört sich natürlich für Außenstehende ziemlich krass an, die verabreden sich jetzt, um sich zu würgen. Aber gut, wie viele Leute gibt es da draußen, die BDSM zum Beispiel machen? Ja, bei denen ist das auch gang und gäbe, aber es ist eben dann auch mit Regeln verbunden und nicht mit dem Tod eines Menschen, ne? Ja, Murat ist aber, wie gesagt, einverstanden, dass Rolf H. ihn noch einmal würgen darf und dass man ihn mit Handschellen fesseln dürfte. Rolf H. nimmt ihn nun in den Schwitzkasten. Matthias B. hält die Beine des Teenagers fest, damit Murat halt nicht mehr zappeln kann. Murat wird irgendwann ohnmächtig. Das wird jetzt noch einige Male passieren. Und jedes Mal, wenn Murat von seiner Ohnmacht wieder erwacht, wird Rolf H. immer böser, drückt nochmals zu. Sie ziehen Murat seine Kleidung wieder aus, bis auf sein T-Shirt. Die Kleider verstaut Rolf in seinem Kofferraum. Als Rolf H. endlich denkt, dass Murat jetzt tot ist, kommt dieser schon wieder zu sich. Er holt eine Hundeleine aus seinem Auto und einen Stock drückt er auf seinen Kehlkopf, aber auch die Hundeleine, die er zum Strangulieren von Murat benutzt, bringt ihm nichts. Murat wird immer wieder wach, er röchelt und bewegt sich leicht. Das war für mich auch so krass zu lesen. Es gibt das noch in einer detaillierten Form im Internet. Kommt man aber nicht ganz so leicht drauf auf das, was ich jetzt so hier ganz detailliert dann lesen konnte, zum Glück. Aber als ich das immer wieder gelesen habe, Leute, das war so heftig für mich. Da kamen mir fast die Tränen, weil die haben diesen Jungen so oft gewürgt, unzählige Male, und er ist immer wieder zu sich gekommen. Also für mich ist das immer so ein Zeichen, der wollte leben. Aber ja, ich erzähle euch jetzt mal weiter. Nun wird Rolf H. außer sich vor Wut und bittet seinen Komplizen, Murat in den Wald zu tragen, holt sich das Bajonettmesser aus dem Wagen und sticht auf Murat ein, bis dieser irgendwann wirklich tot ist. Die Gerichtsmedizin wird später 30 Stiche zählen, unter anderem in Hals, Brust, Bauch, Genital- und Rückenbereich. Sie finden später in beiden Brusträumen fast insgesamt 2 Liter Blut. In manche Stiche wurde mehrmals mit aller Gewalt zugestochen. Also in eine Wunde beispielsweise, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, das war eine Rückenwunde, wurde insgesamt in dieselbe Stelle 14 Mal eingestochen. Also das ist ein regelrechter Blutrausch gewesen. Und es wurde auch ein Kreuz auf Murats Rücken geritzt. Als die beiden Murat dann getötet haben, fahren sie seelenruhig in eine Kneipe, trinken einen Schnaps und trennen sich, bis sie sich wohl bald schon wiedersehen wollen. Derweil quälen Murats Eltern ganz andere Sorgen. Murat, der bei seiner Mutter lebt, kommt nicht mehr nach Hause und meldet sich nicht bei seinen Eltern, die getrennt leben. Kurz nach Murats Verschwinden, vom 12. Juli 2004, wird die Polizei eingeschaltet. Murat hatte zu dem Zeitpunkt einen Kreuzbandriss gehabt und ging auf blauen Krücken. Den Nachsorgetermin beim Arzt hat er nicht mehr wahrgenommen. Der Junge, der aus Asbach-Bäumenheim kam, nahm einen Zug an diesem Tag nach Donauwörth. Das zeigen Überwachungskameras. Außerdem erinnert sich jemand, dass Murat an diesem Tag im Internetcafé zu sehen war. Also die saßen da halt alle an den PCs und dann hat halt jemand Murat gesehen und hat dann auch gesehen, dass er in einen Gay-Chat eingeloggt war. Das hat er auch so der Polizei erzählt. Und die Polizei geht dann natürlich am Bahnhof auf Spurensuche. Und eine Zeugin hat Murat auch gesehen mit einem Mann, das ist Matthias S., das ist der Mann aus Deutschland gewesen, und hat die beiden zusammen in einem Bistro gesehen. Daraufhin erstellt die Polizei dann ein Phantombild des noch Unbekannten, das ja später dann Matthias S. sein wird. Das war aber allerdings sehr schwer zu erstellen, da Matthias S. an diesem Tag eine Sonnenbrille getragen hat, oder eine Brille, ist mir jetzt nicht ganz klar geworden, aber das war so ein bisschen schwer. Es hat auch jemand, der das Phantombild gezeichnet hat, erzählt, dass es sehr schwer war, das Phantombild zu entwickeln durch diese Brille halt, weil dann eben die Augen- und Nasenpartie nicht ganz so wiedergegeben werden konnte. Und deswegen war die Fahndung halt sehr erschwert dadurch. Ja, eine Spur führt in die Pizzeria, wo Murat und Matthias S. sich getroffen haben. Der Wirt meint, denjenigen, damit ist Matthias S. gemeint, zu kennen. Dieser triebe sich in Chatrooms rum, wo er auch als extremer Sadist dargestellt wird. Erst einmal konnte er aber keine genauen Angaben machen, da er die Seite, wo Matthias S. sich zeigt, der hatte nämlich auch eine eigene Homepage, nicht sofort gefunden werden konnte. Diese Pizzeria schien auch eher ein Szenelokal zu sein, daher kannte der Wirt Matthias S. Die Dame will die beiden ja in einem Bistro gesehen haben. Also ob es jetzt ein Bistro, eine Pizzeria war, ein Lokal war, das ist mir bis heute nicht ganz klar, weil in einer Reportage und in anderen Artikeln steht da irgendwie immer anders drin. Auf jeden Fall haben sie sich in irgendeinem Lokal getroffen oder wo auch immer, wo man essen konnte. Es muss aber ein Szenelokal gewesen sein. Und derweil finden dann in Garmisch-Partenkirchen Spaziergänger die Kleidung von Murat. Dieser hatte Rolf H. Auf der Rückreise in die Schweiz dort verstreut an einem Rastplatz und da werden auch Murats blaue Krücken gesehen. Die werden später sogar von jemand mitgenommen, aber wohl eher versehentlich. Also hat er jetzt nichts mit dem Täter zu tun. Auf jeden Fall wurden die Krücken an einem Rastplatz gefunden und in Garmisch-Partenkirchen hat der Rolf H. auf seiner Rückreise dann eben Murats Kleidung da irgendwo verstreut, um halt eine falsche Spur zu lenken. Und 4 Tage vergehen, bis Reiter dann in dem Wald Murats Leiche entdecken. Am 16. Juli. Er liegt nur wenige Kilometer von seinen Eltern entfernt. In Wörnitzstein, einem Ortsteil von Donauwörth. Die Polizei und Rechtsmedizin kann schnell identifizieren, dass es sich um Murat Yildiz' Leiche handelt. Im Wald, wo man Murats Leiche fand, ließen sich Reifenspuren festmachen und der Abdruck von einem Herrenschuh. Der Besitzer der Pizzeria findet derweil endlich die Seite, wo Matthias S. sich als Sadist darstellt. Er trägt allerdings auf den Bildern einen Gummi- oder Latexanzug, dazu eine passende Maske. Leider kann man ihn damit sehr schlecht erkennen. Also es sollte ja da nochmal dem Phantombild so ein bisschen helfen. Aber ja, ihr kennt das ja vielleicht auch, diese blauen Latex-Anzüge oder Gummianzüge, so, die man da so tragen kann, die es in Sexshops gibt. Und da konnte man sein Gesicht halt sehr schlecht dann erkennen. Aber durch die Homepage von Matthias S. kann die Polizei den Wohnort von ihm festmachen. Als die Beamten aber dort ankamen, finden sie nur eine leere Wohnung vor. Matthias S. war vor kurzem erst dort ausgezogen, hat aber noch Müll dort hinterlassen. Dies waren unter anderem einige Papierschnipsel mit Unterhaltungen, die er mitunter mit dem Rolf H. aus der Schweiz geführt hat. Und das musste die Polizei wirklich in kleinen Schnipseln alles mühevoll wieder zusammenfügen. Aber es war sehr hilfreich. Ich zitiere euch jetzt mal was, was sie sich dann so geschrieben haben. Rolf H. schreibt nach der Tat an Murat, das ist aber jetzt nur abgekürzt von mir. Guten Morgen, Matthias. Mir sind da noch einige Gedanken zur Nacht gekommen. Wir sollten das nächste Mal direkt einen Stricher nehmen, denn der lässt sich einfach berühren, er wird sich nicht gleich wehren und uns somit mehr Zeit geben, ihn zu killen. Ja, diese und weitere viele E-Mails zum Austausch, auch über die geplante Tat an Murat, findet die Polizei in der alten Wohnung von Matthias S. Sozusagen der geplante Mord wurde da wirklich so, ja, wiedergefunden in diesen ganzen Schnipseln. Für die Polizei natürlich ein absoluter Glücksgriff. Sie können Matthias S. kurz darauf nun auch doch festnehmen, finden bei ihm zu Hause in der neuen Wohnung vieles kinderpornografisches Material. Im neuen Keller finden sie auch Murats Handy und die Handfesseln, die da damals benutzt wurden. Weil Murat wurde ja auch gefesselt, als er getötet wurde. 6 Wochen später wird auch Rolf H. in der Schweiz festgenommen. Er möchte nicht nach Deutschland ausgeführt werden, sondern in der Schweiz verurteilt werden. Matthias S. bestätigt der Polizei, vorher schon mal Stricherjungen missbraucht zu haben. Und da die Suche ja auch nun sehr medial wurde, deswegen habe ich eben gesagt, nicht das erste Opfer, meldet sich bei der Polizei ein 14-jähriger Junge, er heißt Ramon, der Name kann aber jetzt auch verändert sein, es ist nicht so ganz klar, aber ist ja auch ganz egal, wir nennen ihn jetzt mal Ramon, weil so stand es in den Artikeln. Und Ramon ist spät nachts mit seinem Fahrrad unterwegs, als Rolf H. und sein Mittäter das erste Mal Deutschland besuchte. Und dann haben sie während der Fahrt dem Ramon angeboten, ihn doch mitzunehmen mit seinem Fahrrad, wollten aber eigentlich ihn zum Opfer nehmen und ihn töten. Und Ramon hatte nur das Glück, dass er sich aus seiner Jacke reißen konnte und dass er früher mal Kampfsport gelernt hat und konnte sich dann retten vor den beiden und rannte unter Todesangst davon. Das war aber wirklich sein einziges Glück, sonst wäre er sehr wahrscheinlich heute tot. Das haben auch beide Täter so ausgesagt, dass er dann wahrscheinlich heute nicht mehr am Leben wäre. Im Juli 2005, ein Jahr circa nach Murats Tod, startet vor dem Landgericht in Augsburg der Prozess gegen den Deutschen Matthias S. Dieser zeigt vor Gericht wenig Einsicht, schiebt die Hauptschuld an Murats Tod auf seinen Schweizer Komplizen Rolf H. Er habe die tödlichen Stiche auf Murat abgegeben und er habe nur nach Aufforderung von Rolf H. gefolgt, Murats Beine festzuhalten. Also als wäre er quasi dazu gezwungen worden, Murat jetzt festzuhalten und der Rolf H. hätte ihn quasi, ja, dazu genötigt. Die Richterin beschreibt Matthias S. als einen Menschen, dem menschliche Gefühle fremd seien. Er kann ein menschliches Leben nicht schätzen. Und es sei unerheblich, ob er nur unmittelbar an der Tötung beteiligt war. Er wird lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Schließlich plante er kurz nach Murats Mord einen 12-Jährigen eigenhändig zu Tode zu würgen. Also da war er kurz nachdem Murat gestorben ist, war er schon wieder auf der Suche nach einem neuen Opfer, was er halt mit diesem Rolf H. zusammen dann wieder töten könnte. Und es müssten halt auch immer, ja, Minderjährige sein. Er empfindet keine Reue und sagt am Ende der Verhandlung, es tue ihm leid, was man ihm allerdings nicht glauben kann, auch die Richter nicht. Murats Eltern haben das Urteil gegen den Deutschen verfolgt. Murats Mutter musste oft den Gerichtssaal verlassen. Die Aussagen werden ihr zu viel. Sie wird von einer Betreuerin gestützt. Auch Murats Tante war bei der Verhandlung dabei. Sie äußerte sich kurz nach dem Prozess mit den Worten: Ich hoffe, dass er nie wieder rauskommt und jemals ein anderes Kind anrühren kann. Im April 2006 ergeht auch ein Urteil für Rolf H., einen Maler und späteren Berufssoldat aus Winterthur in der Schweiz. Schon im Jahr 2000, als er einen Internetanschluss bekam, suchte er nach Fotos von Jungen, die Verletzungen im Brustraum hatten. Auf seinem Rechner fand man tausende Pornos, teils auch mit Filmsequenzen, wo Tötungsdelikte stattfinden. Nur dies empfand Rolf H. scheinbar als erregend. Es gibt ja diese Kategorie Snuff-Filme, wo halt dann ja Menschen getötet werden und sich Leute das auch noch reinziehen. Puh, also da läuft es mir kalt den Rücken runter, Leute. Und auch Rolf H. bekommt lebenslänglich. Die Chancen, dass er jemals freikommt, stehen schlecht. Aber in der Haft hat Rolf H. sich einer Therapie unterzogen mit einer Spritze und einem Hormonmedikament, was Lucrin heißt, was eigentlich für Patienten mit Prostatakrebs angewandt wird, stellen die Hoden da somit ihren Dienst ein. Und Rolf H., so nannte er es selbst, wird quasi damit kastriert. Mit dieser Hormonspritze verfallen nämlich alle sexuellen Gedanken und es kommt auch zu keinerlei Erektion mehr. Und da hat Rolf H. im Gefängnis erstmal gemerkt, wie sehr er besessen war von diesen Tötungsgedanken, weil ihm im Gefängnis langweilig war. Und daraufhin wurden auch dem Psychiater und dem Personal klar, wie sehr diese Gedanken sich immer nur um diese Tötungsfantasien gedreht haben. Und mit dieser Spritze hat Rolf H. eventuell irgendwann die Möglichkeit, entlassen zu werden, da damit ja diese Triebe quasi ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, ob sowas auch in Deutschland angewandt wird. Ich finde das eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Ob man natürlich die Leute, sage ich mal, den Psychiatern nur was vormachen, weiß man natürlich auch nicht. Um eher rauszukommen, man hat ja schon die dollsten Sachen gelesen. Aber an sich finde ich diese Methode gerade für Pädophile eigentlich das Beste. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland groß angewendet wird. Wisst ihr das? Weil eigentlich finde ich diese Möglichkeit dann mit dieser Hormonspritze, die man bestimmt immer wieder erneuern muss, aber ich finde das eigentlich eine sehr gute Sache. Und ja, Reue für seine Tat an Murat kann er aber trotzdem immer noch nicht verspüren. Er war für ihn wie ein Gegenstand. Er sagt das auch selbst mal einem Reporter im Gefängnis. Er sagt dann, ja, es war schon ziemlich extrem, was da passiert ist, das stimmt, es war schon rabiat. Und sein Anwalt erschreckt auch über die Teilnahmslosigkeit von seinem Mandanten, weil Rolf H. war wirklich völlig unberührt von dieser Tat und will es aber auch nicht auf seine schlechte Kindheit schieben. Ihm wird auch eine schwere Störung der sexuellen Präferenz mit sadistischer Gewalt und Tötungsfantasien attestiert. So sicherlich auch bei seinem Mittäter aus Deutschland. Beide werden Sadisten genannt, was sicherlich auch zutreffend ist und so haben sie sich ja selber auch im Internet betitelt. Rolf H. überlegt, Murats Mutter im Gefängnis irgendwann einen Brief zu schreiben. Er sei aber aktuell dazu nicht in der Lage, denn außer ein tut mir leid, käme er da nicht raus. Er müsse erst sympathischer werden, was er sein ganzes Leben nicht gewesen ist und er hat auch niemals jemand lieben können. Das Interview ist allerdings schon älter, als er das überlegt hat, der Mutter einen Brief zu schreiben. Ob er es jetzt gemacht hat, ist natürlich nicht klar. Das ist jetzt ja auch ungefähr 15 Jahre her, das Ganze. Die beiden müssen aber natürlich allerdings jetzt noch in Haft sitzen. Und man kann eigentlich aber wirklich sagen, ich würde jetzt sagen, lass die beiden niemals mehr wieder raus. Weil was ist, wenn die Fantasien wiederkommen? Der andere Täter, Matthias S., genauso wie Rolf H., sind ja wirklich total unberührt, denen war das scheißegal, die hätten sich am liebsten wieder ein neues Opfer gesucht und dann auch noch Kinder oder Jugendliche. Wenn man sich das vorstellt, das ist an Abartigkeit, kennt das keine Grenzen mehr, ne? Der Fall Murat ist auch gar nicht so bekannt, musste ich feststellen. Es gibt, glaube ich, bei YouTube gar kein Video dazu und es gibt, glaube ich, nur ein oder zwei Podcasts überhaupt über den Fall. Aber ich fand den, als ich den mitbekommen habe, so heftig, dass ich gedacht habe, ich mache da jetzt mal ein Video drüber. Der Fall ist klar schon etwas veraltet jetzt, ne? Ist jetzt 17 Jahre her, dass er gestorben ist, wenn wir jetzt 2021 nehmen. Aber ich finde, der Fall ist immer noch, ja, es wert, ihn mal euch vorzustellen. Es werden jetzt nicht immer nur Mordfälle kommen. Ich möchte das immer so mit vermissten Fällen mixen, weil ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man das auch zeigt oder Mordfälle, die ungeklärt sind, aber teilweise ist es mir auch, denke ich mal, wert, solche schweren Fälle, die aufgeklärt sind, mal vorzustellen. Ne? Also die beiden Täter, die waren wirklich schwerste Sadisten und ich weiß, dass es solche Leute auch immer noch gibt. Und es ist so, so schlimm, dass es, ja, dass sowas überhaupt da draußen existiert. Ne? Klar hat Murat dem Treffen eingewilligt mit den beiden. Man könnte jetzt vielleicht sagen, der war ein bisschen leichtsinnig, weil das Würgen ja auch verabredet war. Aber ich denke mal, Murat wird solche Treffen vielleicht auch häufiger gemacht haben. Und man darf nicht vergessen, er ist 15 Jahre alt gewesen. Er ist ein Teenager, der konnte das mit Sicherheit auch noch gar nicht so für sich selber eingrenzen. Er wollte vielleicht seine Erfahrungen machen und hat das jemand so ausgenutzt. Und nichts in der Welt entschuldigt einen Mord. Das ist ja klar, ne? Und ja, die Eltern werden da wahrscheinlich bis heute nicht drüber hinweg sein. Und ich weiß nicht, ob die Täter mittlerweile mal Reue empfinden können. Ich denke es nicht, weil wer so eine kaputte Persönlichkeit hat, die ist meistens schwer zu reparieren in meinen Augen. Ja, das war jetzt der Fall über Murat Yildiz für euch. Ich hoffe mal, ja, es hat euch gefallen. Hört sich jetzt doof an, weil einem kann das ja gar nicht gefallen. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuhören. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Eure Lia.